NDR Info. Themen des Tages.
Die Sozialausgaben nehmen in den Kommunen immer mehr Raum ein. Mehr als ein Drittel, teilweise ein Viertel des Haushalts fließt inzwischen in diesen Bereich. Die Ministerpräsidenten, die wollen den Kanzler heute zur Staatsreform und massiven Finanzhilfen bringen. Die nächste Bewährungsprobe für Friedrich Merz? Willkommen zu den Themen des Tages heute. Wir schauen auf diese Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin und auf die Entscheidung im Bundestag, nämlich ein umfangreiches Steuerpaket soll Gastronomen, Berufspendler entlasten. Außerdem, die EU öffnet den Weg für neue Gentechnik ohne Kennzeichnungspflicht. Welche Folgen das haben könnte, auch das besprechen wir in diesen kommenden gut 20 Minuten. Heute ist Donnerstag, der 4. Dezember. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Ja, heute geht es um viel Geld, wenn die Länderchefs den Kanzler treffen. Denn die Länder ringen mit dem Bund um die Verteilung von Milliarden. Erst haben sich die Ministerpräsidenten untereinander getroffen, dann den Kanzler. Was besprochen wird, dazu unser Korrespondent in Berlin, Uwe Jahn. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen. Der Begriff Konnexität wird heute ja sicher mehrfach fallen. Einfacher formuliert, was der Bund bestellt, soll er auch den Ländern bezahlen. Also die Frage, wo sehen die Länder den Bund gerade in der Pflicht?
Naja, ich kann vielleicht mal ein Beispiel nennen. Es ist natürlich ganz einfach für den Bund, sowas zu beschließen wie den Anspruch auf Ganztagesbetreuung in den Kindertagesstätten. Aber gemacht werden und auch bezahlt werden, also von der Kindergärtnerin bis über das Gebäude, muss es ja vor Ort von den Städten und Gemeinden. Und diese Städte und Gemeinden sind immer mehr durch solche Pflichten gebunden und haben immer weniger Haushaltsmittel für ihre anderen Aufgaben. Und man sieht es ja auch teilweise in den Kommunen, wenn wir unterwegs sind, dass die Schulen oder die Bibliotheken oder die Schwimmbäder eben an einem entsprechenden Zustand sind und manchmal sogar die Straßenbeleuchtung.
Und wie soll die Konnexitätsregel denn neu definiert werden, wenn es nach den Wünschen der Bundesländer geht?
Da geht es vor allen Dingen darum, dass man sagt, also dieses Prinzip, ne, wer bestellt, muss bezahlen. Das heißt, wenn ihr ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, ein sogenanntes Leistungsgesetz, irgendjemand muss etwas machen und in diesem Fall dann eben die unteren Ebenen, dann müsst ihr auch das entsprechende Geld schicken. Das wird aber auch noch eine andere Ebene haben, weil es gibt ja auch noch die sogenannten Steuergesetze, wo es darum geht, wer wie viel von den Steuern profitiert. Und das wird man miteinander in Einklang bringen müssen. Ich würde sagen, heute ist der Tag, wo die Länder und auch die Kommunen, die waren ja auch schon beim Bundeskanzler heute, ganz klar deutlich machen, hier muss etwas passieren. Die Aufgaben müssen anders verteilt werden. Die Kommunen erledigen im Moment ein Viertel der Aufgaben der staatlichen, bekommen aber nur ein Siebtel der Einnahmen. Und ich glaube, dem wird sich auch der Bund nicht ganz verschließen können. Einerseits, andererseits wissen wir, greift man einem nackten Mann in die Tasche, wird schwierig.
Also Problem eingekreist, widmen wir uns der Lösung. Kann der Finanzminister Klingbeil da irgendwie entgegenkommen? Möchte er das? Will er das?
Also auch Herr Klingbeil hat schon signalisiert, dass ihm das Problem total klar ist. Wie er das dann macht und wie man das mit Steuergesetzgebung vielleicht auch kombiniert, sodass am Ende alle Beteiligten zufrieden sind, das wird nicht heute entschieden, sondern da will man eben eine Sonderministerpräsidentenkonferenz einberufen. Das hat zumindest der Vorsitzende, der Rheinland-Pfälzer, Alexander Schweitzer, heute angekündigt. Im Januar oder Februar soll es eine Sondersitzung geben. Und da wird man sich nochmal über dieses Finanzproblem beugen, das man möglicherweise vor Weihnachten eben nicht mehr lösen kann. Wir hatten ja auch Zoff genug.
Ja, es klingt ja nach einer weiteren Bewährungsprobe für die Regierung im März.
Ja, das ist eine, aber da muss man jetzt auch mal die aktuelle Bundesregierung ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist ein Problem. Diese Fehlverteilung, nenne ich das jetzt mal, dieses Problem haben wir schon länger. Also wenn die Bürgersteige in einer Stadt kaputt sind, dann ist das ja nicht etwas, was seit dem Regierungsantritt von Friedrich Merz passiert ist.
Was besprechen die Länderchefs denn sonst noch heute mit dem Kanzler?
Na, sie besprechen, und da werden sie sich auch einig sein, denke ich mal, ihre Initiative zum Bürokratieabbau und zur Staatsmodernisierung, wie es jetzt ja immer heißt. Da gibt es mehr als 200 Maßnahmen. Ich kann drei Beispiele nennen auf die Schnelle. Einmal sollen Mails auch im Amtsverkehr gültig sein. Das ist ja eine Erleichterung. Da hat man schon einen Teil des Papierkrieges vom Hals, auch als Bürger übrigens, aber eben auch in den Ämtern. Dann soll ein Personalausweis für über 70-Jährige unbefristet ausgestellt werden, damit man einfach auch die alten Menschen dann nicht mit zusätzlichen Behördengängen belastet. Und es soll ein zentrales Online-Portal für alle Behörden bundesweit einheitlich geben, für alle Ämtergänge, die man heute noch so machen muss. Das wäre ein sehr, sehr großes Ziel. Das haben sich die Ministerpräsidenten auf die Fahnen geschrieben. Mal sehen, wie weit die Füße tragen.
Uwe Jahn begleitet das Treffen der Ministerpräsidenten heute mit Kanzler Friedrich Merz. Und während Bund und Länder also noch darüber ringen, wer welche Kosten tragen soll, ging es im Bundestag heute um die nächste große Finanzfrage. Dort wurde ein Steuerpaket beschlossen, das den Staat mehrere Milliarden weniger einbringt. Und das die Länder entsprechend ja auch erst einmal wieder verdauen müssen. Der Bundestag hat heute nämlich Steuerentlastungen im Umfang von knapp 5 Milliarden Euro pro Jahr auf den Weg gebracht. Davon profitieren vor allem die Gastronomie und die Berufspendler. Das sind alles Entlastungen, die Schwarz-Rot bereits im Koalitionsvertrag angekündigt hatte. Hans-Joachim Viehweger berichtet.
Es ist der größte Brocken im Steuerentlastungspaket der schwarz-roten Koalition. 3,6 Milliarden Euro macht allein die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastro aus. Aus Sicht von Stefan Schmidt von den Grünen ein milliardenschweres Lobbygeschenk.
Anders als von der Union immer versprochen, ist nämlich klar, mit der Steuersenkung wird das Schnitzel im Wirtshaus weder billiger noch besser und die Bedienung profitiert auch nicht davon.
Für die Union bestreitet Anja Karliczek, geringere Preise versprochen zu haben. Die steuerliche Entlastung helfe auch dann, wenn die Betriebe die niedrigere Steuer gar nicht an die Kunden weitergeben.
Besser ist es, dass das Schnitzel nicht günstiger wird, aber dass noch jemand da ist, der uns eins brät, wenn wir irgendwo einkehren wollen.
Ähnlich argumentiert Ingo Vogel für die SPD. Es gehe um den Erhalt von Wirtshaus- und Kneipenkultur. Viele Lokale stünden schon heute unter enormen finanziellen Druck.
Wenn diese Läden schließen, verliert ein Stadtteil nicht nur einen Ort zum Essen gehen, sondern ein Stück Öffentlichkeit und Nahversorgung, aber auch Geselligkeit und Miteinander. Und darum ist diese Maßnahme für die lokale Gastronomie sehr, sehr wichtig.
Diese Koalition liefert. Diese Botschaft verbindet Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg mit den steuerlichen Maßnahmen, die neben der Gastronomie vor allem Pendler entlasten sollen. Die sogenannte Entfernungspauschale soll ab dem kommenden Jahr bereits ab dem ersten Kilometer 38 Cent statt bisher 30 Cent betragen. All das reihe sich ein in verschiedene Maßnahmen,
mit denen wir die Menschen und die Betriebe in Deutschland jetzt zielgerichtet, steuerlich und im Übrigen auch entlastet haben, um die Wirtschaft wieder zu stärken, um Wachstum zu fördern und um dieses Land voranzubringen.
Das wiederum bestreitet die AfD ganz grundsätzlich. Der Abgeordnete Christian Douglas zielt dabei besonders auf Arbeitsministerin Bärbel Baas und ihre umstrittenen Äußerungen in Richtung der Arbeitgeber.
Frau Baas, wir wollen Deutschland retten, während Sie Arbeitgeber und Arbeitnehmer spalten und die Axt an unser gesamtes Wirtschaftsmodell anlegen. Treten Sie zurück.
Für die Linke wiederum erinnert Doris Achelwilm daran, dass ein Teil der Steuerentlastungen von Ländern und Kommunen getragen werden muss.
Die milliardenschweren Kosten gehen zur Hälfte auf die Kappe von Ländern und Kommunen, die natürlich nicht einverstanden sind. Und wir als Linke sind mit dieser Verteilwirkung auch nicht einverstanden.
Konkret bedeutet das, auch wenn der Bundestag dem Gesetzpaket, zu dem auch steuerliche Erleichterungen für Ehrenamtliche und Gewerkschaftsmitglieder gehören, nun verabschiedet hat, eine weitere Hürde steht im Bundesrat an. Einige Länder haben mit Blick auf die erwarteten Einnahmeverluste Bedenken angemeldet. Einen Ausgleich dafür vom Bund hat Finanzminister Lars Klingbeil aber bereits kategorisch ausgeschlossen.
Ja, und entsprechend spannend ist es eben, wie die Ministerpräsidenten sich da in den kommenden Wochen und vor allem auch heute bei dem Treffen mit dem Bundeskanzler sortieren. Hans-Joachim Viehweger über die Debatte im Bundestag. Dort wurde heute ein Steuerentlastungspaket beschlossen. Gibt es im Supermarkt bald keinen Hinweis mehr auf genveränderte Lebensmittel? Die bislang strengen Regeln in der EU sollen nämlich gelockert werden. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich darauf geeinigt, Lebensmittel wie Weizen, die mit einer bestimmten neuen Gentechnik hergestellt wurden, künftig ohne besondere Kennzeichnung verkauft werden dürfen. Was das für Verbraucher bedeutet, darüber spreche ich gleich mit dem Geschäftsführer der Organisation Foodwatch, die Entwicklung im Lebensmittelmarkt beobachtet und bewertet. In der Entscheidung sieht man dort vor allem ein Geschenk an die Agrarlobby. Vorher aber Thomas Spickhofen aus Brüssel. Über die Entscheidung der EU, die den Streit von Gegnern und Befürwortern aber erstmal nicht beenden dürfte.
Auch nach der Einigung in der vergangenen Nacht ist klar, der Streit um die Zulassung und Kennzeichnung der neuen gentechnischen Möglichkeiten, der wird weitergehen. Bei der SPD im Europaparlament spricht man von einem schwarzen Tag für die Landwirtschaft, wie man sie in Deutschland kenne. Der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling nennt das Ergebnis eine mittlere Katastrophe.
Weil es zum einen gegen Verbraucherrechte geht, gegen die Umwelt geht, und mit der Freigabe von Patenten ein Stück weit auch natürlich unsere Züchter trifft und die Bauern.
Das sei alles anders, als es eigentlich im Parlament gefordert wurde, kritisiert Häusling. Die Unterhändler von Parlament und Rat hatten sich in der Nacht unter anderem darauf geeinigt, dass Produkte, die in einem bestimmten Umfang aus neuen gentechnischen Verfahren entstanden sind, nicht entsprechend gekennzeichnet werden müssen. Gemeint sind damit Verfahren, bei denen nicht, wie bei konventioneller Gentechnik üblich, körperfremde Stoffe eingeführt werden, sondern körpereigene. Im Prinzip gilt das als Fortschritt, auch bei den Kritikern des Kompromisses, weil dies zu widerstandsfähigeren Pflanzen führen dürfte. Sie fordern aber, dass der gentechnische Eingriff auch beim Endprodukt im Supermarktregal sichtbar sein muss. Wenn es das nicht ist, dann bliebe dem, der sich gentechnikfrei ernähren wolle, nur noch der Griff zu eindeutigen Bioprodukten. Und das sei dann auch eine soziale Frage, sagt Maria Neuchel von den Sozialdemokraten im Europaparlament.
Es kann nicht sein, dass nur jemand mit einem dicken Geldbeutel sich gentechnikfrei ernähren kann.
Umstritten ist auch, dass es für die neuen Verfahren bestimmte Umweltprüfungen nicht mehr geben soll und dass man sie patentieren lassen kann. Das bevorzuge Großunternehmen und lasse keine Chance für kleine Landwirtschaften, sagen die Kritiker. Peter Liese von den Christdemokraten dagegen verweist auf die vielen Möglichkeiten, die die neuen Züchtungstechnologien Landwirten und Verbrauchern bieten. Er sei fest davon überzeugt, dass die Risiken vollständig unter Kontrolle seien, erklärt Liese. Dass das Ergebnis der Verhandlungen nun so weit von der ursprünglichen Position des Parlaments entfernt ist, das liegt daran, dass diese Position noch im alten Parlament aus der vergangenen Legislaturperiode mit einer Mehrheit aus Christdemokraten und linksliberalem Spektrum festgelegt wurde. Im neuen Parlament wäre nun eine Mehrheit rechts der Christdemokraten denkbar, so wie in der vergangenen Nacht. Maria Neuchel von der SPD kündigt bereits Widerstand an.
Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen werden alles tun, um dieses Ergebnis am Schluss endlich im Plenarsaal noch einmal zu verändern.
Am Ende müssen der Ministerrat und eben auch das Parlament dem Verhandlungsergebnis noch zustimmen.
Was normalerweise als Formsache gilt, diese Zustimmung. Wir werden abwarten, ob das auch mit dieser parlamentarischen Zusammensetzung so bleibt. Erstmal ein Überblick zum Thema von Thomas Spickhofen. Jetzt haben wir auch gerade viele Kritiker schon gehört. Ein schwarzer Tag sei es gewesen, eine Katastrophe. Und es sei ganz anders, als das ursprüngliche Parlament es mal gefordert habe. Aber auch welche Vorteile diese Art der Gentechnik haben kann, haben wir gehört. Dass man Weizensorten entwickelt, die gegen Pilzkrankheiten zum Beispiel resistent sind. Fragen wir nach, wie diese Entscheidung sich auf die Verbraucherinnen und Verbraucher auswirkt, auf uns. Beim Geschäftsführer der Verbraucherorganisation Foodwatch bei Chris Medmann. Was wird sich ändern?
In absehbarer Zeit werden wir, wenn wir im Supermarkt vor den Regalen stehen, nicht mehr genau wissen, in welchen der Produkte, die da vor mir liegen, Gentechnik drin ist und in welchen nicht. Weil die EU jetzt beschlossen hat, dass diese Kennzeichnungspflicht für einen großen Teil der Gentechnik wegfallen wird.
Und zwar einen ganz besonderen Teil der Gentechnik. Was ist denn bei dieser Gentechnik überhaupt anders?
Diese Gentechnik wird mit einem neuen, angeblich präziseren Verfahren durchgeführt. Da kann man angeblich genauer bestimmen, was man in den Genen verändert. Das führt gleichzeitig aber dazu, dass man mit viel geringeren Kosten und viel weniger Aufwand Gene verändern kann. Das wird jetzt erstmal dazu führen, dass wir vor allen Dingen mehr Gentechnik auf dem Markt haben.
Das Wort angeblich fiel da gerade schon. Was könnten denn die Auswirkungen dieser Methode für Verbraucherinnen und Verbraucher sein?
Also erstmal wissen wir einfach über diese neuen Verfahren noch recht wenig. Und das hat die EU ja auch beschlossen, dass es für diesen Teil der Gentechnik keine gründliche Risikoüberprüfung mehr geben soll. Und das führt dann eben dazu, dass man, naja, ich sag mal so ein bisschen Experimente mit der realen Welt macht. Und das ist insbesondere auch für die Umwelt eine große Gefahr, weil wir ja alle gentechnisch veränderten Pflanzen, die wir einmal ausbringen, die können wir nie wieder zurückholen. Die sind da. Und wenn da irgendwas schief geht, ja, dann können wir nicht sagen, okay, war eine blöde Entscheidung.
Weil es vielleicht auf Wildtypen nebenan übergreift?
Naja, wie Pollen so sind. Die fliegen dann rum und die halten sich nicht an Feldergrenzen. Die machen, was sie wollen. Und dann kreuzt sich das mit irgendwelchen wilden Pflanzen und dann haben wir den Salat.
Buchstäblich. Aber Forscher sehen auch ein enormes Potenzial, Weizen resistent gegen Mehltau zu machen oder allergenfrei. Und Befürworter erhoffen sich ja auch positive Effekte, gerade mit dem Blick auf Hunger und Klimakrise. Gibt es gute Gentechnik?
Ich glaube, Gentechnik muss nicht zwingend schlecht sein. Ich beobachte die Gentechnik-Debatte jetzt aber auch schon seit ungefähr 20 Jahren. Und diese Versprechungen, die werden seit 20 Jahren gemacht. Und ehrlich gesagt haben sich bislang wenige davon wirklich realisiert. Und natürlich verstehe ich, dass ein Unternehmen, das Gentechnik herstellt, solche Versprechen in die Welt setzt, weil die damit Geld verdienen wollen. Aber genau deswegen müssen wir eben genau hingucken und können nicht einfach sagen als Politik, ach, das prüfen wir nicht mehr so genau.
Wie viel Gentechnik steckt eigentlich bereits in unserem Essen? Sie sagen, das ist ja auch eine Entwicklung, die uns jetzt seit Jahrzehnten begleitet.
Das Schöne ist, dass eigentlich in Deutschland und in weiten Teilen Europas kaum Gentechnik in unserem Essen steckt, weil bislang gibt es ein relativ strenges Prüfsystem und vor allem eine Kennzeichnung. Und man muss sich ja immer klar machen, 90% der Menschen wollen eine Kennzeichnung von Gentechnik. Und denen wird jetzt quasi die Tür vor der Nase zugeschlagen und gesagt, das kriegt ihr nicht, das ist jetzt vorbei.
Es sei denn, ich kaufe Bioprodukte, was aber auch eine finanzielle Frage natürlich ist.
Was eine finanzielle Frage ist und nicht zu Unrecht hat sich die Biowirtschaft ja auch sehr stark gegen dieses Gesetz gewehrt, weil die gesagt haben, wenn ich auf dem einen Feld nebenan halt Gentechnik habe und ich baue biologisch an, dann kommt das Zeug trotzdem rüber. Und deswegen ist auf lange Frist wahrscheinlich nicht mehr auszuschließen, dass auch in der Ernte von so einem Ökobauern, sag ich mal, dann Gentechnik mit drin ist, obwohl der das gar nicht will.
Sagt Chris Medmann von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Mit der deutlichen Kritik, dass die EU die Regeln für Gentechnik lockern will. Und das kommentiert jetzt auch Daniela Remus aus der NDR Wissenschaftsredaktion.
NDR Info. Die Meinung.
Um es gleich vorneweg zu sagen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die vorläufige Entscheidung aus Brüssel eine große Chance. Denn die neuen gentechnischen Verfahren, die in Zukunft von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen werden sollen, sind tatsächlich nicht mit den herkömmlichen genetischen Verfahren vergleichbar. Die neuen Verfahren, damit ist vor allem die CRISPR-Cas-Methode gemeint, umgangssprachlich auch Genschere genannt. Damit ist es möglich, das Erbgut von Pflanzen zu optimieren, und zwar im Gegensatz zur herkömmlichen Gentechnik, ohne auf fremdes genetisches Material zurückzugreifen. Stattdessen wird das Erbgut nur punktuell verändert, so wie es auch bei natürlichen Mutationen in der Natur immer wieder passiert. Mit dieser Methode können Pflanzen resistenter gemacht werden gegen Schädlinge, Hitze und Trockenheit. Alles Themen, die die Landwirtschaft und uns alle in den nächsten Jahren noch weitaus dringlicher beschäftigen werden als bisher. Auch deshalb ist es gut, auf diesen Ansatz stärker zu setzen. Und auch das Argument der Kritiker, ob aus der Politik oder von NGOs, durch diese Art der gentechnischen Optimierung kämen unkalkulierbare Risiken auf uns zu, ist wissenschaftlich betrachtet nicht haltbar. Diese Methode gilt als ebenso sicher wie die konventionelle Züchtung. Hinzu kommt, rein praktisch, schon heute ernähren wir uns in Deutschland von genetisch veränderten Nutzpflanzen. Ob Weizen, Mais oder Tomaten, sie alle sind das Ergebnis von absichtlicher genetischer Veränderung. Ob durch das klassische Kreuzen von Pflanzen oder durch den Einsatz von radioaktiver Strahlung. Fakt ist, seit Jahrhunderten verändern wir das Erbgut von Pflanzen, um unsere Ernährung den jeweiligen Bedingungen besser anzupassen. Eine Methode wie CRISPR-Cas, die diesen Prozess optimiert und zu keiner substanziellen Veränderung der Pflanze führt, kann deshalb ein echter Fortschritt sein.
Die Meinung von Daniela Remus aus der NDR Wissenschaftsredaktion hier in den Themen des Tages zur Entscheidung der EU-Staaten und des EU-Parlaments, dass die Gentechnikregeln künftig gelockert werden. In diesen Tagen jährt sich der Sturz von Bashar al-Assad, dem langjährigen Machthaber in Syrien. Und unsere Kollegen hier bei NDR, Info aus der Investigation. Die haben eine Festplatte erhalten, ein Datenleck, das zeigt, wie mörderisch das Regime gewütet hat. Das sogenannte Damaskus-Dossier, das Aufschluss über das Schicksal tausender verschwundener Syrer bringen könnte. Denn auf dieser zugespielten Festplatte sind tausende Aufnahmen von Toten und Gefolterten. Benedikt Strunz gehört zum Rechercheteam, das gemeinsam mit internationalen Kollegen und Journalisten die Fotos aufgearbeitet hat. Ich habe ihn gefragt, was diese Bilder mit einem machen, wenn man sie zum ersten Mal sieht.
Die sind total heftig und die erschlagen dich. Wir haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, wir haben an diesen Bildern nicht lange gearbeitet, immer nur so eine halbe Stunde am Stück. Und wir haben nur kleine Bilder am Bildschirm angeschaut, dass sich das nicht so erschlägt. Aber du siehst ja im Grunde die ganze Zeit Sachen, die es eigentlich nicht geben soll. Das ist das, was dir dein Körper sagt und dein Kopf sagt. Und diese Bilder haben uns alle total berührt, alle, die an diesen Bildern gearbeitet haben, und haben uns auch nicht mehr losgelassen. Also wirklich alle von uns in dem Team berichtet, dass wenn du nach Hause gehst, dass dann diese Bilder wieder kommen. Ja. Und dann, wenn du dich schlafen legst, unter Umständen auch. Das hat jetzt nachgelassen. Wir sind schon länger mit der Arbeit daran fertig. Aber das ist wirklich heftiges Material.
Und das belegt ja auch alles ein weiteres Mal diesen systematischen Charakter der Gewalt, also eine Tötungsmaschinerie, die jahrzehntelang wüten konnte.
Absolut. Und das ist das Erschreckende. Ich meine, die Staatengemeinschaft, wir alle konnten seit spätestens 2015 wissen, was da in Syrien passiert, dass da ein Massenmord an der eigenen Bevölkerung stattfindet. Wir konnten wissen, was Assad seiner eigenen Bevölkerung antut. Aber es ging weiter. Und diese Bilder belegen, bis zur Flucht von Bashar al-Assad hat diese Tötungsmaschine eben reibungslos funktioniert. Und es gibt eben auch sehr, sehr viele Täter. Menschen, die schuldig geworden sind in diesem Regime, die mitgeholfen haben als Ärzte beispielsweise, als Geheimdienstoffiziere, als Folterknechte. Also da kommt noch einiges an Aufarbeitung auf die syrische Bevölkerung zu.
Und was in diesen zehntausenden Bildern mit diesen tausenden Toten auffällt, 3/4 aller Toten sind unterernährt.
Ja, ich habe mit Experten gesprochen, die sich auch einen Teil dieser Bilder angeschaut haben. Und die hatten gesagt, für mich sehen einige der Leichen einfach so aus, dass die in irgendein Loch geschmissen wurden und man hat die da einfach verhungern lassen und sterben lassen. Und ich muss sagen, so wirkte das auf uns auch. Da sind teilweise Menschen drin, die einfach komplett ausgemergelt sind, wo du wirklich jeden einzelnen Knochen siehst, nackt und eben in hygienisch furchtbaren Zuständen und wirklich dann auch mit ganz vielen Spuren von Schlägen, Tritten, stumpfer Gewalt an den Kopf. Also das ist wirklich heftig.
Wie weggeschmissen, wie entsorgt. Wie seid ihr an die Festplatte überhaupt gekommen?
Es gab eine Person, die heißt Oberst Mohammed, und dieser Oberst war für eine Abteilung in der Militärpolizei in Damaskus zuständig, die Beweismittel sichern sollte. Also die haben Fotos gemacht von beispielsweise Tatorten, wenn Soldaten angegriffen wurden oder Suizid begangen haben. Aber die waren eben auch dafür zuständig, diese ganzen Toten aus den Geheimdienstgefängnissen, aus diesen Foltergefängnissen systematisch, ganz bürokratisch zu fotografieren. Von jeder Leiche gibt es dann 3-4 Bilder. Da ist immer auch ein Code vergeben, sodass man quasi identifizieren kann, woher kam die, wohin sollte die gehen, die Leiche. Und diese Bilder hat er verwahrt. Und als der Regimesturz war, als Assad geflohen war, hat er eine einsame Entscheidung getroffen, nämlich, dass er diese Festplatte herausschmuggelt und sie dann eben Dritten zugänglich macht. Und über Umwege ist diese Festplatte dann aus dem Nahen Osten auch zu uns gekommen.
Und habt ihr überlegt, im Rechercheverbund dieses Material zu teilen mit Behörden oder offiziellen Stellen?
Solche Überlegungen gab es. Da tun wir uns natürlich total schwierig, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was wir aber gemacht haben, ist diese Namen von den vermissten Personen, von diesen 1500 Personen, die haben wir in Ex-Listen geschrieben, alle möglichen Informationen, die wir irgendwie zu denen bekommen konnten, und haben sie mit 3 NGOs geteilt aus Syrien, die sich um Vermisste kümmern und Familien dabei unterstützen, ihre Angehörigen zu suchen, und auch mit einer UN-Organisation, die sich genau darum kümmert. Und so hoffen wir eben, dass das Damaskus-Dossier zumindest für einige Hinterbliebene Antworten gibt.
Soweit Benedikt Strunz hier aus dem Investigativteam des NDR über diese internationale Recherche, den Damaskus-Dossier. Diese zugespielte Festplatte könnte Aufschluss über das Schicksal tausender verschwundener, ermordeter Syrer bringen. Und das waren die Themen des Tages heute an diesem 4. Dezember. NDR.